Handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast, der mir aber nicht gegenüber sitzt, sondern wir nehmen das Ganze wieder remote auf, weil Corona unser Leben immer noch beherrscht. Mein Gast heute ist die Christiane und die darf sich jetzt mal vorstellen.
Ja, hallo. Ich bin Christiane, bin 29 Jahre alt. Wohne in Menden und arbeite in Dortmund an der FH in der Bibliothek.
Ja, genau. Das erklärt auch schon, woher wir uns kennen. Wir sind Arbeitskolleginnen und kennen uns jetzt dadurch seit fast 4 Jahren schon, ne?
Ja, 2016, ne?
Genau, 2016 habe ich da angefangen. Da warst du schon ein Jahr oder so da, ne?
Ja, ich hatte jetzt Anfang Mai mein 5-Jähriges.
Ja, krass eigentlich, ne?
Und mir hat keiner gratuliert.
Oh nein, ich wusste das nicht.
Ist nicht so schlimm.
Oh Gott, okay, gut. Nachträglich aber trotzdem noch herzlichen Glückwunsch zum
5-Jährigen
Jubiläum. Das ist so unsere Hintergrundgeschichte und irgendwie haben wir vor, das ist schon ein paar Monate her, ne? Das war noch vor Corona, irgendwie mal drüber gesprochen, über den Podcast und so, und dann hast du gesagt, dass du auch mal Lust hättest. Und wir hatten aber keine richtige Themenidee und irgendwie haben wir dann im Nachhinein so ein paar Ideen ausgetauscht und sind dann am Ende auf ein schönes Thema gekommen, das uns wahrscheinlich jetzt eine ganze Menge zu reden geben wird. Und zwar ist unser Thema Jugend. Finde ich sehr schön. Ich habe mir gedacht, zum Einstieg sollten wir vielleicht einmal ganz kurz für uns definieren, was Jugend genau ist, also welche Altersspanne wir behandeln.
Ja. Also, wenn ich an Jugend denke, dann denke ich automatisch natürlich an meine Jugend, die ich am intensivsten eigentlich jetzt so rückwirkend wahrnehme, in dem Alter von 13 bis 17.
Ja, das passt ziemlich gut zu dem, was ich mir auch überlegt habe. Ich hatte mir mal so aufgeschrieben, so 12 bis 18 ungefähr. Einfach so das, was man als klassisch als Teenie-Zeit bezeichnet. Aber ja, das ist ja so ziemlich genau das Gleiche. Jetzt ein Jahr mehr oder weniger, darauf kommt es ja auch nicht an. Bei vielen Dingen kann man sich ja vielleicht auch nicht mehr ganz genau daran erinnern, wann genau die passiert sind. Aber das Schöne ist ja, dass wir der gleiche Jahrgang sind.
Also ja.
Wir haben tatsächlich in der gleichen Zeit unsere Teenie-Zeit erlebt. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, die Unterschiede, die sich ergeben bei uns, sind aber natürlich erstmal, dass wir an unterschiedlichen Orten aufgewachsen sind.
Mhm.
Ich bin ja in Mönchengladbach groß geworden und du kommst irgendwo aus Thüringen.
Nein.
Nein, oh nein. Nein.
Ich komme aus einem 2000 Seelendorf in Sachsen-Anhalt.
Sachsen-Anhalt war's, okay.
Sorry. Genau.
Genau, das heißt, ich komme aus einer Großstadt hier in NRW, du kommst aus dem Dorf in Sachsen-Anhalt, das ist schon mal ein Unterschied.
Ja.
Ich glaube, ein weiterer Unterschied ist, so die Familienkonstellation ist, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich. Du hast keine Geschwister?
Nein.
Ich habe eine ältere Schwester, die ja auch hier schon mal im Podcast zu Gast war. Das ist vielleicht auch nochmal was, was so ein bisschen Unterschiede reinbringen könnte in unser Erlebnis in der Jugend. Ich habe mir so ein paar Stichworte tatsächlich aufgeschrieben, weil das dann irgendwann so kam, dass mir ganz viele Sachen eingefallen sind, weil Jugend ist ja einfach echt ein weit gefasstes Thema und wir haben alle viel erlebt in unserer Jugend. Ich weiß gar nicht, hast du irgendwas, womit du gerne anfangen würdest?
Ich würde dir tatsächlich den Vortritt lassen.
Okay, also die erste Sache, dass ich weiß nicht warum, dass das erste ist, was mir eingefallen ist, aber das erste, was auf meinem Zettel steht, ist Modesünden. Und ich glaube, jeder hat in seiner Jugend zeitweise Klamotten getragen, die im Nachhinein einem so ein Cringe-Gefühl geben.
Oh ja.
Und ich glaube, darüber haben wir auch irgendwie schon mal in der Mittagspause oder so geredet. Und,
mit Sicherheit, ja.
Bestimmt auch schon mal Fotos gezeigt oder so. Gibt es irgendwas, was dir einfällt, was so ganz furchtbar war in deiner Jugend, so im Nachhinein?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar waren wir bei meinem Cousin, da war ich ungefähr 12, in Thüringen, auf der Taufe seines Sohnes. Und Schlaghosen waren zu der Zeit natürlich ja nicht wegzudenken. Und ich hatte eine schwarze Stoffhose an, mit Schlag, mit ziemlich großem Schlag sogar, und einem Schlitz unten am Bein. Und da waren auch noch Nieten dran. Und ich hatte dazu ganz furchtbar hässlich graue, klobige, ja, so Art Boots an und gelbe Socken, die mir bis zur Hälfte des Beins ungefähr gingen und die natürlich sehr präsent waren durch diesen Schlitz.
Ah, wunderschön.
Ja, also damals fand ich es wahrscheinlich wunderschön und heute denke ich mir, oh mein Gott, hätte ich es mal besser nicht getan.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das immer so einfach nur ja der Wille ist, einen Modetrend mitzumachen, den es gerade gibt, oder ob man dann wirklich vorm Spiegel steht und sich denkt, boah, sieht das gut aus.
Wahrscheinlich beides.
Ja, ich erinnere mich auch an eine Hose tatsächlich, die ganz furchtbar war. Da war ich wahrscheinlich auch so 12, 13. Das war auch eine, ja, die hatte, glaube ich, auch einen relativ großen Schlag. Aber das Schlimmste daran war eigentlich, dass die so, also der vordere Teil war so in Viertel eingeteilt.
Mhm.
Und dann war das immer so versetzt, Jeansstoff und so brauner Kordstoff.
Ja, ich erinnere mich, so eine hatte ich auch.
Ganz schlimm. Und dann dazu irgendwie so, hatte ich so blaue Sneakers an und so einen ganz bunt geringelten Pullover, der auch so ein bisschen zu kurz war. Wunderschön. Das ist so das Erste, was mir einfällt.
Ja.
Und das war auch so die Phase, in der man so angefangen hat, sich zu schminken als Mädchen.
Oh ja.
Ja, das weiß ich noch. Das kam bei mir dadurch, dass meine Schwester, die ja 2 Jahre älter ist als ich, mir einfach mal Schminke geschenkt hat, weil sie der Meinung war, ich sollte das doch jetzt auch mal anfangen. Und ich glaube, unsere Eltern waren noch so ein bisschen der Meinung, dass ich vielleicht noch etwas zu jung dafür war, da auch so mit 12, 13.
Hm.
Und dann hat meine Schwester einfach Tatsachen geschaffen und hat mir Wimperntusche geschenkt und so einen hellblauen Lidschatten, den ich dann sehr großzügig aufgetragen habe zu meinen grün-braunen Augen, was nicht besonders gut aussah. Und ja, das waren dann so die ersten Erfahrungen mit Schminke. Und da habe ich damals schon gemerkt, es ist ja irgendwie ganz nett, aber ich habe auch einfach kein Talent für sowas.
Mhm.
Das ist jetzt bei dir ganz anders, weil zumindest heutzutage hast du ein sehr großes Talent für Make-up.
Oh, vielen Dank.
Bei dir selbst als auch bei anderen. Ja, muss ich nochmal sagen. Du hast mich ja auch schon mal geschminkt für so ein Fotoshooting. Und das sah nicht gut aus. Konntest du das denn auch als Teenie schon oder hast du dann alles angefangen, das zu lernen?
Tatsächlich bin ich unbegabt damit angefangen. Ich kann mich noch erinnern, mit meiner damals besten Freundin, das war in der 7., 8. Klasse. Tatsächlich habe ich erst so spät, in Anführungszeichen, angefangen. Die hatte bei mir geschlafen und am nächsten Tag mussten wir natürlich zur Schule und ich hatte einen Creme-Lidschatten aus einer Zeitschrift. Der war geteilt in 2 Farben, einmal rosa und einmal orange. Und wir wollten das beide unbedingt ausprobieren zum Schultag und haben dann beide ewig gebraucht im Bad, um uns den Lidschatten da aufs Auge zu schmieren und haben dann letztendlich unseren Schulbus verpasst. Und das Problem war aber, meine Mama, die war schon zur Arbeit gefahren, die arbeitet auch nur 15 Minuten mit dem Auto ungefähr von zu Hause. Ja, und was sollte ich jetzt machen? Da habe ich sie jetzt natürlich in Panik angerufen, habe gesagt, Mama, wir haben den Schulbus verpasst.
Aber dafür sehen wir wunderschön aus.
Das habe ich nicht erwähnt. Das hat sie dann gesehen. Sie ist dann wutentbrannt von der Arbeit wieder nach Hause, hat uns ins Auto geschmissen und uns dann zur Schule gefahren. Und ja, hat dann nur ja irgendwie einen Kommentar abgegeben von wegen, ja toll, für die Schminke reicht's, aber für den Schulbus dann nicht. Ja, also das war so das Erste, woran ich mich erinnern kann. Und als ich, ja, eigentlich ging das ziemlich schnell. Dann fing ich auch an mit Make-up, also ne, jetzt mit einer Grundierung fürs Gesicht. Und ich habe mir einfach nur Unmengen in die Hände geklatscht und das dann aufs Gesicht geschmiert. Und heutzutage wissen wir, wenn man sich das einfach nur so ins Gesicht schmiert und kein Rouge benutzt oder die Augenbrauen nicht macht oder sonst irgendwas dazu, dann sieht das ziemlich platt aus.
Ja.
Und ich habe Kajal über alles geliebt, schwarzen, tiefschwarzen Kajal. Den habe ich komplett um meine Augen drum gemalt und fand das endcool. Und
ja.
Eine andere Klassenkameradin, die sagte mir auch damals, boah, du machst das so schön, das sieht so gut aus. Und ich fühlte mich natürlich richtig stolz. Aber jetzt im Nachhinein würde ich das natürlich nicht nochmal so machen.
Nein, jetzt wo du weißt, wie es wirklich geht, ja, genau. Aber ja, schwarzen Kajal habe ich auch geliebt. Ich hatte dann relativ schnell, fing das bei mir an, dass ich so eine, ja, ich hatte dann so eine Skater-Phase, obwohl ich nie geskatet bin.
Mhm.
Aber so von den Klamotten her und von meinem ganzen Look und wie ich mich auch selber so geben wollte, ging das so in diese Richtung. Dann habe ich auch angefangen, so Indie-Rock zu hören und so und Band-T-Shirts zu tragen und so weiter. Und habe mich dann dementsprechend halt auch ziemlich wenig immer geschminkt. Dann nach dieser ersten Phase, wo man so alles einmal ausprobiert hat, war bei mir eigentlich so Wimperntusche das höchste der Gefühle und dann halt dieser schwarze Kajal, der kam dann immer raus, zumindest wenn man irgendwie auf einem Geburtstag eingeladen war oder so, wurde dann da alles umrandet damit, um halt einfach so ein bisschen, also ich hatte nie eine richtige Emo-Phase, aber man wollte natürlich dadurch so ein bisschen cool aussehen. Einfach.
Ja, die Phase hatte ich auch, angestiftet durch eine Klassenkameradin, die sowieso schon immer irgendwie einen coolen Style hatte und einfach immer das gemacht hat, worauf sie gerade Bock hatte und auch gerne Hoodies getragen hat. Und irgendwann fing sie eben an, auch Baggies zu tragen. Mhm. Und dann kam natürlich so eine Baggy-Welle. Ne? Auch die Jungs, die hatten dann nur Baggies an. Und ich fand das dann auch so cool und habe mir auch eine Baggy gekauft. Die saß ziemlich beschissen. Aber was soll's, ne? Ich habe mich in dem Moment gut gefühlt. Heute würde ich es natürlich auch nicht nochmal tragen. Auch wenn ich es eigentlich ganz cool finde, je nachdem, was man so für Typ Mensch ist. Aber das sah bei mir, glaube ich, echt verboten aus.
Also ich finde auch, es ist grundsätzlich ja irgendwie so, dass man als Teenie so das Bedürfnis hat, sich durch seine Kleidung so auszudrücken. Und das war zumindest in meinem Freundeskreis damals oder halt auch bei meinen Mitschülern so, dass ich das Gefühl hatte, dass sich da so vor allem der Musikgeschmack auch drin widerspiegeln sollte. Also wir hatten halt irgendwie so die Hip-Hop-Kids und dann die Rock-Kids und man hat sich eigentlich schon auch ziemlich krass selbst in eine Schublade gesteckt, obwohl man eigentlich immer gesagt hat, man findet das doof, wenn Leute in Schubladen denken. Aber bei mir war es ganz klar so, dass ich immer so ein bisschen ausdrücken wollte, so ich bin so ein alternatives Indie-Girl irgendwie. Also kann mich noch daran erinnern, dass ich mit einer Schulfreundin damals, die war irgendwie selber ein bisschen anders unterwegs als ich, aber wir waren befreundet und sie hat mich immer so ein bisschen aufgezogen damit, dass ich immer viel mit diesen Band-Shirts rumgelaufen bin, die mir zum Teil aber viel zu groß waren. Es waren ja zum Teil Männer-T-Shirts. Und sie hat dann irgendwann mal gesagt, so wetten, du schaffst es nicht, 4 Wochen lang jeden Tag ein anderes Band-Shirt in die Schule anzuziehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe die Wette locker gewonnen. Das ging tatsächlich. Also ich habe damals wirklich immer, wenn ich auf einem Konzert war, habe ich mir ein T-Shirt gekauft von irgendeiner Band. Und da muss ich auch sagen, dass ich relativ viel von der Musik, die ich damals gehört habe, auch heute noch mag. Also dass mein Musikgeschmack aus der Teenie-Zeit ist mir nicht peinlich. Also wenn man jetzt nicht so diese allerersten Jahre nimmt, wo man vielleicht eher so 10 bis 12 ist und noch irgendwie, da habe ich No Angels gehört und sowas. Das ja. Ist natürlich ein bisschen cringy im Nachhinein. Aber ich habe halt relativ früh, glaube ich, so mit 13, 14 irgendwie auch, ich glaube, es ging auch irgendwie so ein bisschen über meine Schwester und über Freunde und so, bin ich so in diese Indie-Rock-Schiene irgendwie reingekommen. Und wollte das dann natürlich auch ganz klar durch meine Kleidung zum Ausdruck bringen. Ich hatte auch so eine Tasche, da waren ganz viele so Buttons dran von irgendwelchen Bands und so. Das war immer ein ganz großes Ding auf jeden Fall.
Also ich habe mich eigentlich nicht gefühlt, als müsste ich durch meine Kleidung oder durch meine Musik irgendwie meine Persönlichkeit ausdrücken. Okay. Ich habe eigentlich immer nur das angezogen, was mir gerade gefallen hat. Bin natürlich irgendwie so mit dem Trend gegangen, was gerade so in war. Dann fand ich das irgendwie auch cool und habe es dann eben angezogen, weil es mir nur gefallen hat. Musiktechnisch gefällt mir tatsächlich auch vieles noch, was ich damals auch schon mochte. Also ich bin immer noch bei Linkin Park hängen geblieben und großer Favorit Eminem. Heute zwar nicht mehr so, aber wenn ich die Musik noch höre, dann rappe ich auch mal mit, sofern ich das kann. Aber ich hatte tatsächlich mein ganzes Zimmer mit Eminem tapeziert, habe sämtliche Zeitungsartikel ausgeschnitten, in einem Hefter gesammelt. Ich habe mir mein Schlüsselband anfertigen lassen, wo drauf stand, Eminem ist geil. Mit einem Herz noch. Und habe auch mal über eine Freundin meine erste EMP-Bestellung aufgegeben. Die hat gefragt, ja, ich bestelle bei EMP, möchtest du auch was haben? Und ich war gerade völlig in meinem Eminem-Wahn und habe damals für mein Taschengeld, und das war 50 Euro, habe ich da ausgegeben. Meine Mama hat mich fast getötet, als sie das erfahren hat, dass ich 50 Euro für Poster ausgegeben habe und für eine Beanie. Ja, die ich letztendlich nie anhatte, weil es mir dann doch irgendwie zu peinlich war. Aber ja, ich hatte es dann. Die war dann mit im Ordner in der Folie verschwunden und ich war trotzdem glücklich.
Ja, das, also ich glaube, dieses Star-Kult-Ding, das haben wir alle mehr oder weniger betrieben in unserer Jugend. Bei mir erinnere ich mich da auch noch dran, dass ich das auch zum Teil so gemacht habe, als ich noch relativ jung war, später dann bei den ganzen Bands, es wurde dann irgendwie so viel und da konnte ich mir auch immer gar nicht merken, wie die alle heißen und so. Mhm. Das war dann irgendwann so ein bisschen durch. Aber eine Eminem-Phase hatte ich auch mal. Ganz kurz, glaube ich. Das war irgendwie, da war ich dann auf einmal irgendwie so im Hip-Hop drin, aber das hat sich relativ schnell wieder erledigt. Aber also Eminem ist schon auch bis heute noch ganz cool so. Also ja. Es gibt auf jeden Fall schlimmere Sachen, die man in seiner Jugend hören kann. Das ja. ist ganz klar.
Also Tokyo Hotel habe ich nie gehört.
Ich auch nicht.
Obwohl ich sagen, also ich habe die wirklich immer irgendwie verurteilt. Ne, das war so gar nicht meins. Ich fand die dann immer schon peinlich. Obwohl die ja auch in unserem Alter sind, ne?
Ja, genau. Die sind, glaube ich, so ziemlich unser Jahrgang, diese Zwillinge. Ne?
Ja, und kommen aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt.
Stimmt, genau.
Ja. Aber ich will jetzt natürlich keine Werbung für Tokyo Hotel machen, weil ich kein Fan bin. Aber die haben, ich glaube, letztes Jahr auch ein Lied rausgebracht. Das fand ich gar nicht schlecht, ne? Also das war echt ein Ohrwurm.
Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe mich damit nie mehr befasst, was die jetzt heute so machen. Aber ich glaube, auch als die berühmt wurden, da waren wir auch nicht mehr ganz so jung, ne? Da waren wir vielleicht schon so 14, 15.
Ja.
Ja, und da hatte man, also da hatte ich so das Gefühl, da hat man schon so ein bisschen angefangen, so ein etwas, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, erwachseneren Musikgeschmack zu finden. Also zumindest wir Mädels wahrscheinlich irgendwie. Tokyo Hotel hatte ich damals immer schon das Gefühl, das hören die jünger sind als ich.
Ich hatte tatsächlich in der Nachbarschaft eine aus der Klassenstufe über mir, die war völliger Tokyo Hotel nah. Es gab damals sogar bei Deichmann so eine Limited Edition mit irgendwie Sneakern und Tokyo Hotel Fotos drauf, meine ich. Genau, das gab es mal. Und die hat sich die gekauft, aber nicht zum Tragen. Die hatte die in einer Vitrine und hat auch alles gesammelt. Die hat sich damals die Haare extra schwarz gefärbt. Die war blond ursprünglich. Und so ausgerastet bin ich dann doch nicht.
Ja, das ist immer schon mal gut. Also ich frage mich immer, wie Leute, die so extrem waren in ihrer Jugend, wie die jetzt darauf zurückgucken, weil das muss einem ja noch viel unangenehmer sein als so dieses bisschen, ich bin Fan, was wir jetzt haben.
Vielleicht lacht sie einfach nur drüber.
Ja, ich hoffe, sie kann darüber lachen. Das wäre schön selbstironisch auf jeden Fall. Wo wir jetzt schon bei Musik sind, eine Sache, die mir noch einfiel, ist so die Entwicklung der Technik, die wir benutzt haben, um Musik zu hören, also gerade unterwegs.
Ja.
Also wir kommen ja schon noch aus der Zeit, in der wir noch einen Walkman hatten.
Ja.
Da erinnere ich mich auch noch dran, dass ich mehrere verschiedene hatte, die irgendwie zum Teil auch super stylisch aussahen und aber irgendwie auch gefühlt ständig kaputt. Also man brauchte dauernd einen neuen. Und dann kam irgendwann der Discman auf. Mhm. Das war dann der neueste Schrei, vor allem der dieses Anti-Schock-System hatte.
Sehr wichtig.
Und dann irgendwann kamen die MP3-Player auf.
Ja, also ich hatte einen Walkman, einen roten, den habe ich damals von meinem Vater bekommen. Ich kann mich aber auch nicht mehr erinnern, wie ich den losgeworden bin. Irgendwann war einfach der Discman da und ganz typisch hatte ich auch immer das Problem, dass er nicht in meine Jeansjackentasche passte.
Ja.
Ja. Ein MP3-Player hatte ich dann nicht. Brauchte ich irgendwie nicht. Ich hatte dann später ein Walkman-Handy und habe darüber meine Musik abgespielt.
Sowas gab's?
Ja, von Sony Ericsson noch.
Ach krass, okay. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, einen ersten MP3-Player dann irgendwann mal gekriegt habe. Das waren ja immer so klassische Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke. Mhm. Und das waren noch diese MP3-Player, diese ersten, die irgendwie im Prinzip waren wie so ein USB-Stick.
Ja.
Zum Umhängen gab es die dann auch oft. Und die hatten dann irgendwie eine aus heutiger Sicht lächerlich geringe Speichermenge. Aber das war, da war man total stolz, wenn man nicht die niedrigste hatte, sondern ein paar mehr Lieder draufpacken konnte. Mhm. Und dann musste man immer genau entscheiden, was man da jetzt draufpacken will und was nicht, weil man einfach nicht so viel Platz hatte. Die wurden dann einfach immer größer irgendwie. Und ich habe tatsächlich noch bis vor 4-5 Jahren oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger auch immer einen MP3-Player benutzt und dann erst irgendwann angefangen, so mein Handy als Musikabspielgerät für unterwegs zu benutzen.
Ja, da war ich ja ein bisschen früher dran. Also ich glaube, ich habe mit 16 oder 17 mein Walkman-Handy bekommen. Das war von Sony Ericsson. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die hatten in der Mitte immer so ein, ja, wie so ein Joystick.
Ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich.
Ja, und genau. Ich hatte aber eins zum Aufschieben. Das fand ich so toll. Und ja, darüber habe ich dann meine Musik gehört. Da fällt mir aber gerade ein, davor hatte ich ein Nokia. Ja. Und war ganz begeistert von Polyphon-Klingeltönen.
Oh ja.
Und von den Zeitschriften, bei denen auf der letzten Seite immer ein Haufen Werbung war von Jamba.
Oh ja.
Wo man sich Hintergrundbilder und Wallpaper und sowas runterladen konnte und Polyphone-Klingeltöne.
Also Jamba ist ja sowieso so ein Phänomen, ne? Das ist ja, wenn man da mal so drüber nachdenkt, der absolute Wahnsinn. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass eine Freundin von mir aus der Schulzeit, dass die mal irgendwie so klassisch in diese Abo-Falle getappt ist und dass das damals dann irgendwie so ein Riesenthema war und dann auch unsere Eltern irgendwie mit uns allen geredet haben, ne? Oh. So von wegen, schließ da nichts ab und so. Und wir haben uns aber irgendwie immer über diese Werbung, die auch im Fernsehen lief, immer lustig gemacht, hier mit Tweety dem Küken und wie sie nicht alle hießen. Also ich bin da nie zum Glück irgendwie tatsächlich auf die Idee gekommen, Geld für sowas auszugeben. Da hätten meine Eltern wahrscheinlich auch sich überhaupt nicht drüber gefreut. Aber das ist irgendwie verrückt, dass das damals so ein Riesending war und dann war das so plötzlich von der Bildfläche verschwunden, als die ersten Smartphones aufkamen.
Ja.
Und wie alt warst du denn, als du dein allererstes Handy bekommen hast?
Oh, das war tatsächlich sehr früh, aber ich hatte von meiner Cousine so ein ausrangiertes olles Handy bekommen. Das hatte auch noch keine SIM-Karte drin, das war einfach nur so ein bisschen rumspielen. Ich glaube, da war ich so an die 9 oder 10.
Ja, das ist früh, ja.
Ja, aber wie gesagt, da konnte ich nichts mitmachen.
Aber ich habe darüber auch jetzt letztens erst nachgedacht, als ich so mitbekommen habe, dass das ja auch jetzt gerade heutzutage für Eltern halt ein riesiges Thema ist. So ab wann darf mein Kind ein Smartphone ja jetzt standardmäßig haben?
Ja.
Und kann mich auch noch daran erinnern, dass ich dann oft irgendwie mitbekommen habe bei Kindern, dass sie halt sehr früh eins bekommen und habe immer gedacht, boah, ist das früh? Und dann irgendwann fiel mir ein, nee, ich selber war tatsächlich auch erst 12 bei meinem ersten Handy. Und ich war in dem Alter tatsächlich die Letzte in meiner Klasse, die ein Handy bekommen hat. Also das war damals eigentlich auch schon normal, dass man so in der 5., 6. Klasse ein Handy hatte. Natürlich konnten die ja viel weniger als die heutigen, aber trotzdem, immerhin konnte man telefonieren und SMS schreiben. Hm. Und ich weiß noch, dass bei mir war das so, dass ich tatsächlich eher ein Handy hatte als meine Schwester. Bei uns waren solche Dinge immer gerade alles, was mit Technik zu tun hatte, also Handys, MP3-Player, alles, was so in die Richtung ging, waren bei uns halt wirklich immer ganz klassisch. Das gab es zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Das war so das eine große Ding, was man sich wünschen konnte, weil Taschengeld hätte nicht gereicht dafür und mal so eben außer der Reihe gab es sowas Teures für uns halt nicht.
Mhm.
Und es war damals so, dass ich mir das zu meinem 13. Geburtstag gewünscht hatte, das Handy. Meine Schwester zu ihrem davorliegenden Geburtstag aber nicht. Und dann sind wir im Sommer zum allerersten Mal mit so einer Jugendgruppe auf so eine Jugendreise gefahren, ohne unsere Eltern. Und dann hatten unsere Eltern die Idee, dass es ja ganz gut sein könnte, wenn wir da ein Handy dabei hätten. Und da das halt relativ kurz vor meinem 13. Geburtstag war, haben sie mir das dann halt schon vorher quasi gegeben.
Mhm.
Und meine Schwester hat sich dann, glaube ich, erst zu Weihnachten danach oder so halt eins gewünscht, sodass ich als Jüngere dann diejenige mit dem Handy war. Und dann mussten wir uns dann halt regelmäßig mal aus dem Urlaub melden bei unseren Eltern, so per SMS. Und ich hatte dann so eine Prepaid-Karte und musste das dann auch tatsächlich ich glaube sogar selber bezahlen von Anfang an, ja. Mhm.
Ich
meine,
das wäre so gewesen. Ich musste das auch, ja.
Ja, ist ja auch vernünftig irgendwie, weil so lernt man das halt als Kind. Und wir mussten auch immer, fürs Internet musste man ja damals auch so minutenweise bezahlen.
Ja.
Und wir hatten so einen AOL-Vertrag, glaube ich, war's. Oder da war das, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, irgendwie eine Stunde am Tag war irgendwie im Preis mit drin. Und wenn man drüber gegangen ist, musste man halt irgendwie minutenweise bezahlen.
Ja.
Oder vielleicht haben meine Eltern das auch nur so gestaltet. Auf jeden Fall mussten meine Schwester und ich immer ab einer bestimmten Zeit das dann selber bezahlen. Und ich habe dafür, glaube ich, ziemlich viel Geld ausgegeben. Ich hatte nie einen eigenen Computer und auch keinen eigenen Fernseher, sondern meine Schwester und ich hatten halt immer einen zusammen. Der stand im Keller in unserem sogenannten, ja, früher hieß es immer der Spielkeller. Mhm. Inzwischen ist es ein Gästezimmer, einfach im Keller bei meinen Eltern im Haus. Und das war so unser gemeinsames zweites Zimmer sozusagen. Und wir mussten uns dann halt auch immer einigen, wer jetzt an den Computer darf und so. Und ich saß sehr, sehr viel an diesem Computer und habe sehr viel Geld dafür ausgegeben, weil ich so ein ICQ-Mensch war.
Oh Gott, ja.
Ja, und immer sehr gerne nachmittags nach der Schule mit meinen Freunden noch über ICQ gechattet habe.
Mhm.
Das war auch so ein Ding.
Ja, MSN habe ich auch benutzt.
Das habe ich tatsächlich nie benutzt, weil bei mir gab es nur ICQ.
Ah. Ja, MSN war auch, ja, konnte man ein bisschen mehr mitmachen, also individualisieren, jetzt Hintergrund einstellen und so. Aber im Prinzip, ja, hat es genauso wie ICQ funktioniert. Cooler an ICQ war aber, dass man Spiele spielen konnte.
Ja, genau. Und man konnte sich halt auch relativ große Dateien damals schon hin und her schicken. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einen guten Schulfreund hatte, der auch so die gleiche Musik gehört hat wie ich und mit dem ich auch öfter auf Konzerten war. Und wir haben das dann immer so gemacht, wenn einer irgendwie sich das neue Album von Band XY gekauft hatte, dann hat er dem anderen die Dateien mal eben rübergeschickt.
Oh, wie cool.
Und so haben wir uns dann halt immer so ein bisschen abgesprochen, dann konnte jeder ein bisschen Geld sparen und wir hatten beide die Musik, die wir haben wollten. Das war ganz cool.
Ja,
diese ganzen Internetsachen, ich finde es irgendwie ganz spannend, dass wir tatsächlich ja noch eine Zeit kennen, in der es noch gar kein Internet gab.
Mhm.
Und dass wir dann diese ganze Entwicklung so mitbekommen haben. Ich weiß noch, dass das damals irgendwie ein Riesending war, auf einmal Internet zu Hause zu haben. Und dann habe ich meine erste E-Mail-Adresse bekommen. Und auf einmal hat man sich so die Welt nach Hause geholt irgendwie.
Ja.
Das war schon krass auf jeden Fall.
Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich damals mit meinem ersten Freund, da hatte ich gerade auch PC-Spiele für mich entdeckt, vor allem Sims.
Ja.
Und der hatte für mich dann immer, beziehungsweise hat er mir sein Internet zur Verfügung gestellt, weil es bei uns zu Hause noch nicht so da war. Und ich habe mir dann immer ganz viele Sachen für Sims runtergeladen. Und das fand ich so toll.
Computerspiele waren bei mir nie so ein Riesending. Ich habe nie wirklich aktiv selber gespielt, bis auf jetzt halt so diese kleinen Spielchen, die man da so über ICQ zusammen machen konnte.
Mhm.
Aber Sims ist ja auch ein absolutes Phänomen. Das gibt's ja auch bis heute noch. Und ist, glaube ich, irgendwie auch bei heutigen Jugendlichen noch ganz cool.
Mhm.
Dann kam man natürlich auch dann so langsam Richtung Social Media. Also ich war auf SchülerVZ.
Da war ich nicht.
Nee?
Nee, ich habe erst, ich glaube, in der Berufsschule mit 20 oder 19 angefangen, mich so für Social Media zu interessieren und habe mich dann irgendwie, ich glaube, bei MeinVZ damals angemeldet. Aber vorher habe ich solche Kanäle eigentlich gar nicht benutzt.
Okay. Ja, SchülerVZ, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da war ich auch schon so ein bisschen älter, als das aufkam. Eine Zeit lang mal waren wir da halt irgendwie alle sehr, sehr aktiv, so aus meiner Klasse und haben da auch irgendwie immer sämtliche Fotos hochgeladen, die an irgendeinem Abend entstanden sind und so. Immer alles öffentlich und so. Und dann hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und für mich war auch eine ganz wichtige Plattform war Last.fm. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, das sagt mir gar nichts.
Das war, oder es gibt's, glaube ich, immer noch, ist aber ein bisschen eingeschlafen. Das war im Prinzip ein soziales Netzwerk so rund um Musik. Also da konnte man quasi seinen Hörverlauf aus seinem, was war das, Windows Media Player oder was man damals benutzt hat, quasi anzeigen lassen. Also man konnte andere sehen lassen, was man gerade hört und hatte dann auch so eine Top 10 seiner Lieblingssongs und seiner Lieblingsbands und so. Und gleichzeitig war das auch so eine Plattform, wo man halt Konzertdaten finden konnte und dann auch angeben konnte, auf das Konzert würde ich gerne gehen. Also so ein bisschen das, was man jetzt bei Facebook-Veranstaltungen auch hat. Und konnte dann darüber auch kommunizieren. Lustigerweise habe ich dann darüber einen Ex-Freund von mir kennengelernt, mit dem ich dann auch lange zusammen war. Das war totaler Zufall. Und ich glaube, meine Eltern denken bis heute, wir hätten uns woanders kennengelernt, weil ich denen damals nicht erzählen wollte, dass ich ihn im Internet kennengelernt habe. Weil das da ja noch so ein bisschen unsicher war. Was ist das für jemand, der dahinter steckt? Und dann kann ich mich auch noch dran erinnern, dass wir dann irgendwie ganz viel so hin und her geschrieben haben, dann auch per SMS und so, da habe ich wahnsinnig viel Geld für ausgegeben. Und dann irgendwann kam dann so die Frage auf, ob wir uns mal treffen sollen. Und dann habe ich das meiner Schwester erzählt und sie hat dann gesagt, ja, kannst dich mit ihm treffen, aber ich komme mit.
Oh.
Weil sie halt meine große Schwester ist und man natürlich einfach nicht weiß, was ist das für einer. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich kann das meinen Eltern nicht erzählen. Wahrscheinlich erfahren die das jetzt gerade durch diesen Podcast.
Ja.
Dass ich ihn damals gar nicht in einem Club kennengelernt habe, sondern übers Internet. Und dann hat meine Schwester noch einen Kumpel mitgenommen und dann haben wir uns halt zu viert getroffen. Und er hatte auch, also mein Ex-Freund hatte auch sofort Verständnis dafür, dass ich da jetzt nicht einfach mich alleine mit ihm treffen darf, weil ich halt eine fürsorgliche große Schwester habe. Ja, und dann haben wir uns getroffen und dann fand sie ihn auch sympathisch und hat dann gesagt so, ja, ist okay, ne? Ich weiß jetzt, dass er kein alter Mann ist, der dich irgendwie verarschen will.
Ja.
Und genau, deshalb war Last.fm war dann ein Riesending auch später noch. Also wir haben dann auch irgendwie darüber nochmal zu zweit, also mein Ex-Freund und ich haben dann darüber zu zweit auch nochmal jemanden kennengelernt, mit dem wir uns dann mal bei einem Konzert getroffen haben und sind nur so, ja, in Anführungszeichen Freundschaften draus entstanden.
Mhm.
War ganz cool. Ja, aber irgendwann kam dann auch Facebook. Ich glaube, da war ich so 17, 18, als das so aufkam in Deutschland. Und da habe ich mich dann irgendwann mal angemeldet, weil eine Freundin von mir sich da angemeldet hatte und sagte so, da ist halt einfach niemand, den ich kenne. Willst du dich mal anmelden? Und das ist irgendwie auch schon krass, dass das jetzt über 10 Jahre her ist. Und ich meine, ich nutze Facebook halt jetzt im Prinzip fast gar nicht mehr. Aber es gibt es immer noch und mein Profil ist da auch immer noch aktiv. Wohingegen SchülerVZ und StudiVZ und Konsorten ja inzwischen gar nicht mehr existieren.
Ja, also ich habe mich bei Facebook erst 2012 angemeldet, weil ich irgendwie, ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe mich einfach irgendwie dagegen gewehrt. Ich hatte da keine Lust drauf.
Ja, ich glaube, das war bei vielen erstmal so, weil das dann auch irgendwie so aus Amerika kam und SchülerVZ und StudiVZ war irgendwie so, da hatte man sich so dran gewöhnt und dann gab es auf einmal was Neues und da musste man sich darauf umstellen und da gab es damals bei mir so im Freundeskreis auch einige, die da erstmal gar keine Lust drauf hatten und die dann erst später dazu kamen. Aber es ist ja irgendwie schon ein bisschen so, dass man gerade so, wenn man jung ist, irgendwann dem Gruppendruck immer so ein bisschen nachgibt. Ne? Sich da auch mal anmeldet.
Ja, bei mir war letztendlich der Auslöser mein jetziger Freund, ja, mit dem ich dann gerade frisch zusammen war und genau. Aber das geht natürlich jetzt über die Jugend hinaus.
Ja, genau. Wir sind jetzt schon ein bisschen weit vor. Ich habe auch, also als ich den besagten Ex-Freund kennengelernt habe, war ich auch schon 17. Also das war auch schon später dann. Und wir waren jetzt sehr viel so in diesem virtuellen Leben. Vielleicht kommen wir nochmal zurück ins reale, analoge Leben.
Ja.
Was war so deine Freizeitbeschäftigung, so deine Hobbys in der Jugend? Du hast jetzt Computerspiele schon erwähnt, aber sonst so?
Ich war sehr viel draußen unterwegs mit dem Fahrrad. Wir hatten auch im Dorf einen Abenteuerspielplatz, der natürlich dann nicht zum Rutschen und Schaukeln benutzt wurde, sondern zum Rumgammeln und zum Quatschen. Und ja, also eigentlich war ich die meiste Zeit wirklich mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin auch in den Nachbarort mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und auch immer mit einer Freundin. Und mein erster Freund, der kam auch aus dem Nachbarort und da bin ich dann nach der Schule auch immer hingefahren und dann sind wir mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und haben uns auf irgendwelche Brücken gehockt oder an Bäche und haben dann einfach, ja, ich weiß gar nicht womit, eigentlich aber dann irgendwie den Tag rumgekriegt.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass das noch so eine Zeit war, in der man sehr viel Zeit einfach mit anderen Leuten, ja, dieses klassische Rumhängen,
ja,
wie du schon gesagt hast, ne? Einfach irgendwie sich treffen und quatschen und ein bisschen rumalbern.
Ja.
Und hast du noch Freunde aus der Zeit? Also Schulfreunde oder so, mit denen du heute noch was zu tun hast?
Also nicht aktiv, tatsächlich. Wenn ich ab und zu mal bei meinen Eltern daheim bin und jemandem über den Weg laufe, dann unterhalte ich mich kurz oder unterhalten wir uns kurz und man tauscht sich eben aus, hey, wie läuft's bei dir gerade, was ist bei dir die letzten Jahre passiert? Aber wir haben, also ich habe keine Telefonnummern mehr, auch über Facebook habe ich keinen Kontakt, aber ja, allzu schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Natürlich kann das eine Bereicherung sein, aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass ich zum einen ziemlich weit weg wohne mittlerweile.
Ja.
Und dass irgendwie die Interessen dann auch auseinandergingen.
Ja, genau. Also bei mir war es auch so ein bisschen ähnlich. Und ich hatte das halt auch bei meiner Schwester schon erlebt, dass es so ein bisschen auseinandergegangen ist, nachdem die dann fertig waren mit der Schule. Und deshalb war ich schon so ein bisschen darauf vorbereitet, dass das so sein würde und dass es auch okay so ist. Ich habe jetzt eigentlich, wenn wir so über die Jugendzeit sprechen, ich habe noch einen guten Freund, den ich heute noch relativ regelmäßig mal sehe. Mit dem war ich damals in der Theater AG in der Schule. Das war so mein größtes nicht virtuelles Interesse damals. Also ich war sonst nie in irgendwelchen Vereinen oder so, weil Sport auch einfach nie so mein Ding war. Aber Theater AG habe ich tatsächlich ziemlich lange gemacht, so von der 6. bis zur 12. Klasse, glaube ich. Dieser gute Freund von mir, der war in meiner Parallelklasse und wir haben uns halt hauptsächlich über die Theater AG kennengelernt und haben da immer zusammen bei den Proben irgendwie rumgealbert und so. Das war eine total coole Zeit. Das hat echt Spaß gemacht. Und auch hier heute noch, jedes Mal, wenn wir uns sehen, kommen wir früher oder später auf irgendwelche alten Geschichten aus der Theater AG zu sprechen. Und das war echt cool. Also wir haben meistens Stücke gespielt, die eher halt so für jüngere Kinder waren. Die haben wir dann auch oft für Grundschüler aufgeführt. Und dann später, als wir ein bisschen älter waren, haben wir dann auch etwas ernstzunehmendere Stücke gespielt. Und das war echt immer lustig. Also es hat Spaß gemacht. Ich war zwar nie so wahnsinnig talentiert, habe auch nie besonders große Rollen gespielt, eher so die kleineren. Und ich war auch immer prädestiniert dafür, Männerrollen zu spielen, weil wir immer zu wenig Jungs in der Gruppe hatten und ich bin halt so groß, da hat sich das dann irgendwie angeboten.
Mhm.
Und das ist echt was, wo ich heute sagen würde, das würde ich nicht missen wollen, so in der Jugend halt sowas zu machen.
Ich habe jetzt eigentlich nie so außergewöhnliche Sachen gemacht. Ich war eigentlich schon immer langweilig. Ich würde auch sagen, dass ich heute eher langweilig bin.
Ach, gut.
Also in dem, was ich in meiner Freizeit tue. Also was mir da jetzt gerade noch einfällt, ist, dass ich gerne auch in Jugendclubs war.
Ja.
Die waren bei uns dann, also einer war zumindest bei uns im Dorf im Park. Und da konnte man dann auch Konsole spielen, Billard spielen, dann mit auch Älteren oder Jüngeren noch abhängen. Und ich war gerne bei Freunden, das hat sich aber erst so im Laufe der 9., 10. Klasse entwickelt, in einem Jugendclub in einem relativ weit weg entfernten Nachbarort. Und ja, da habe ich auch so einige komatöse Situationen gehabt.
Also mit Alkohol.
Ich kann mich da an eine sehr lustige Situation erinnern. Und das werde ich wohl nie vergessen. Und da muss ich auch immer noch drüber lachen. Und alle anderen, die dabei waren, sicherlich auch. Ich war quasi im Delirium. Oh Gott, ich trinke heutzutage wirklich sehr, sehr selten Alkohol. Und ich habe auch in meiner Jugend wirklich nicht viel Alkohol getrunken. Und es kam wirklich selten vor, dass ich mal betrunken war. Aber an dem Abend, da hat es mich irgendwie weggeschossen. Und ich lag auf dem Sofa. Und die anderen haben mich gar nicht weiter beachtet. Ne? Die haben da weiter ihren Spaß gehabt. Und haben so ein bisschen mit einem Auge auf mich aufgepasst. Und dann kam da ein Typ. Ich kann mich gar nicht mehr genau an sein Gesicht erinnern. Ich hatte ihn zumindest nach diesem Abend sehr attraktiv in Erinnerung, was sich später als Lüge herausstellte.
Schön getrunken.
Genau, sozusagen. Und neben dem Sofa hatten sie mir natürlich vorsichtshalber einen Eimer stehen gelassen. Und dann setzte sich dieser Typ zu mir aufs Sofa und quatschte mich voll. Ne, so, wie geht's dir? Und ich hoffe, es geht dir bald wieder besser. Und die Freundin, die auf mich da aufpassten, die erzählten mir dann im Nachhinein, als ich quasi aus meinem Koma erwachte und ihn angeschaut habe, mich unmittelbar übergeben musste und er so fürchterlich gekränkt war. Und alle anderen fingen natürlich fürchterlich an zu lachen. Und ja, ich kann mich da tatsächlich gar nicht dran erinnern, aber ja, aus der Erzählung heraus finde ich es ziemlich lustig. Und diesen Typen habe ich später, ich weiß nicht, vielleicht ein Jahr später, in der Diskothek wieder getroffen. Ich habe ihn aber natürlich nicht erkannt. Und die Freundin, mit der ich dann da war, die auch an dem besagten Abend auf mich aufpasste, die sagte dann zu mir, du, das ist der. Und ich sage, ne, nie im Leben ist er das. Naja, und dann habe ich mich einfach umgedreht und bin weggerannt.
Sehr gut.
Naja.
Oh Mann. Ja, der Arme. Aber das, das stelle ich mir auch sehr verletzend vor, wenn jemand dich sieht und sich sofort
ja, übergeht. Ja, und das war natürlich keine Absicht, ne? Aber witzig ist es trotzdem.
Ja, auf jeden Fall.
Wie war das denn bei dir? Hattest du auch schon einige Aussetzer, was Alkohol anging?
Nee, also ich habe ja, meine letzte Podcast-Folge geht's ja tatsächlich um Alkohol, deshalb hier nur kurz, ich habe so gut wie gar nichts getrunken eigentlich in meiner Jugend. Ich war bis heute noch nie richtig betrunken und ich habe mich auch noch nie von Alkohol übergeben. Deshalb kann ich da, also ich kann halt einfach, was das angeht, von mir selber keine lustigen Stories aus meiner Jugend erzählen.
Sehr vorbildlich.
Ja, das war irgendwie so. Irgendwie wollte ich, glaube ich, einfach anders sein als die anderen. Ich weiß auch nicht, was da so genau hintersteckte. Hab da aber natürlich bei anderen Leuten auch einiges erlebt. wenn man dann so ein bisschen älter ist und so die auf die ersten Partys geht. Wobei das bei mir, glaube ich, tatsächlich hauptsächlich dann so unsere Vor-Abi-Partys waren. Also ich war sonst nie irgendwie großartig feiern oder so. Das habe ich tatsächlich erst deutlich später überhaupt angefangen. Aber ja, bei mir war es dann halt auch eher so dieses mit Freunden treffen. Dann haben wir auch so DVD-Abende immer gemacht. Das war auch eine ganz coole Sache. Das weiß ich noch, wir waren so ein Freundeskreis mit, ich glaube, irgendwie 2 oder 3 Jungs und ja, genauso viele Mädels. Und dann haben wir ab und zu so DVD-Abende gemacht, bei denen dann immer abwechselnd die Mädchen und die Jungs einen Film auswählen durften. Und das war dann halt auch wirklich immer so richtig klischeehaft. Die Jungs wollten immer irgendwelche Horrorfilme gucken und die Mädels wollten immer irgendwelche Liebesfilme gucken. Und ich fand eigentlich immer beides doof. Ich konnte mit beiden nichts anfangen, aber es waren halt meine Freunde und dann saß man so dabei. Und hat dann irgendwie so bis spät in die Nacht irgendwie 3 oder 4 Filme hintereinander geguckt.
Ja.
Das war auf jeden Fall auch eine coole Zeit dann so am Wochenende. Und dann hat man vielleicht auch noch irgendwie, haben alle zusammen irgendwie übernachtet oder so.
Ja.
Das gab es dann auch ab und zu.
Eine Freundin und ich, wir haben, wenn ich bei ihr geschlafen habe, immer mitten in der Nacht auf Alpha Bob Ross geguckt.
Ach Gott, ja.
Und wir waren richtige Fans.
Ja, Bob Ross ist auch einfach Kult.
Ja.
Witzig, dass ihr euch das damals so angeguckt habt. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich nach 2 Minuten eingeschlafen. Ich habe den Kultfaktor von dem Ganzen erst Jahre später für mich entdeckt. Jetzt haben wir viel über Freizeit gesprochen, aber die Hauptbeschäftigung in der Jugend ist natürlich eigentlich Schule. Wie war Schule für dich? Was war dein Lieblingsfach?
Schule war für mich ja zu der Zeit wahrscheinlich ätzend. Wobei das natürlich immer auch den positiven Nebeneffekt hatte, dass man seine Freunde dort getroffen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Lieblingsfach war, glaube ich, eigentlich schon immer Deutsch. Und ja, Geografie mochte ich auch ganz gerne.
Okay. Und was mochtest du so gar nicht?
Ja, ganz klassisch Mathe. Und ich glaube, wir hatten in der 7. Klasse noch Werken.
Ach Gott, okay.
Ja, nee, das mochte ich auch nicht.
Ja, bei mir war es auch, Mathe mochte ich auch nicht, aber am allerschlimmsten war für mich Sport.
Oh, das habe ich ganz vergessen.
Mochtest du auch nicht?
Nein.
Okay. Ich war einfach irgendwie immer unsportlich und ich stehe auch bis heute dazu, dass ich der Meinung bin, dass es im Sportunterricht eigentlich keine Noten geben sollte.
Ja.
Also ich finde es richtig, dass es Sportunterricht gibt. Das habe ich als Teenie auch schon anders gesehen. Da habe ich noch gesagt, sollte es gar nicht geben. Jetzt weiß ich irgendwie, dass auch ich mich sonst wahrscheinlich überhaupt nicht bewegt hätte. Aber diese Noten, das finde ich irgendwie nicht richtig. Ich hatte immer das Gefühl, dass so die Sportnote einfach einem nochmal ganz anders ans Selbstbewusstsein geht als alle ja. anderen Noten.
Ja, vor allem, wenn man dann so Disziplinen hatte wie Reck.
Ja.
Und Barren, wobei Barren konnte ich noch ganz gut, aber boah, Reck, also Reck war ganz fürchterlich für mich.
Alles, was mit Turnen zu tun hatte, war für mich auch der allergrößte Horror. Und ich hatte so viele Mädels in meiner Klasse, die das total gut konnten. Und ich habe mich immer ganz schlecht gefühlt daneben. Und Sport war für mich wirklich, also ich habe es wirklich gehasst. Also schon morgens, wenn ich aufgestanden bin und an dem Tag war Sportunterricht, hatte ich schon keinen Bock. Obwohl ich Schule ansonsten eigentlich mochte, so hatte ich kein Problem mit. Ich war auch sonst eigentlich gut in der Schule und habe mich halt auch immer auf meine Freunde gefreut. Aber Sportunterricht war für mich ganz, ganz schlimm. Habe mich da auch viel verweigert. Also ich habe ganz oft gesagt, das mache ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf und hatte dementsprechend auch immer schlechte Noten. Also ich glaube, in der Oberstufe ging es dann einigermaßen. Da hatte ich dann eigentlich auch einen ganz coolen Sportlehrer, der so ein bisschen auf andere Sachen geguckt hat und fairer benotet hat, fand ich. Aber davor hatte ich hatte eigentlich immer eine 4 in Sport. Und da kam mir immer irgendwie vor, weil ich halt in den anderen Fächern immer relativ gut war, hatte ich immer das Gefühl, ich bin so das typische Streberkind, das nur zu Hause sitzt und lernt und halt in Sport gar nichts auf die Reihe kriegt. Und also das war für mich wirklich schlimm. Ja, das, also da würde ich bis heute sagen, hätte es den Sportunterricht nicht gegeben, hätte ich mit Schule eigentlich wirklich wenig Probleme gehabt, also vom Gefühl her dahin zu gehen und so. Ja, Mathe mochte ich auch nicht. Ansonsten, was ich immer am liebsten mochte, waren sämtliche Sprachen. Latein vielleicht nicht ganz so doll wie die anderen Sprachen, was aber auch mit meinem Lehrer zusammenhing, der da nicht so toll war. Aber so, ja, Deutsch und Englisch waren eigentlich so meine Lieblingsfächer auch. Kunst konnte ich auch gar nicht.
Welche Sprachen hattest du noch?
Ab der 7. Klasse hatte ich Latein, dann ab der 9. Französisch und dann in der Oberstufe kam noch Spanisch dazu.
Oh. Ja, bei uns ganz klassisch im Osten gab es Russisch.
Ja, hast du das gelernt?
Ja, ab der 7. Klasse, also von 7 bis 10. Ich war ja erst auf der Realschule und bin dann auf dem Fachgymnasium gewechselt, von der 11. bis zur 13. Und da hatten wir dann auch nochmal Russisch.
Kannst du das noch?
Ja, so Bruchstücke, ne? Ich kann halt meinen Namen sagen, kann sagen, wo ich herkomme. Und jetzt einzelne Vokabeln, aber sonst fließend mit Sicherheit nicht. Und verstehen ist natürlich auch so ein Problem.
Ja, das glaube ich. Also ich kann jetzt überhaupt kein Russisch, aber ich glaube, dass das ganz cool ist, wenn man das zumindest so ein bisschen kann. Also heutzutage wird das, glaube ich, auch immer wichtiger. Ja, also hätte ich wahrscheinlich auch gelernt, wenn es gegangen wäre. Also ich habe eigentlich alles an Sprachen mitgenommen, was bei uns angeboten wurde, weil das einfach so meine Stärke war und ich da auch immer Lust drauf hatte. Ich finde es eigentlich so ein bisschen schade, dass man auch nach der Schulzeit eigentlich nicht mehr so die Gelegenheit hat, eine Sprache so ja doch relativ intensiv zu lernen.
Ja, das stimmt.
Ist wirklich schade. Ich habe auch total viel wieder vergessen. Also Englisch kann ich immer noch ziemlich gut, aber Latein ist sehr, sehr viel weg und Französisch und Spanisch muss ich mir auch extrem einen abbrechen, um da noch irgendwas hinzukriegen. Und das ist echt traurig, weil ich in meiner Schulzeit da auch gut drin war.
Ja.
Aber wenn man es nicht mehr braucht, dann bleibt es halt auch nicht erhalten.
Wie ist das denn mit deiner Mama? Du verstehst ja zumindest Italienisch, ne?
Ja, also ja, dadurch, dass ich halt Latein, Französisch und Spanisch gelernt habe, kann ich so einen italienischen Text, der jetzt nicht irgendwie super kompliziert ist, also ich verstehe, worum es da geht, ja.
Okay, aber du hast jetzt nie mit deiner Mama Italienisch gelernt oder so?
Nee, meine Schwester hatte tatsächlich Italienisch in der Schule statt Spanisch und konnte, die war da auch immer gut drin. Also ich glaube, da hat sie auch wahrscheinlich größtenteils wieder vergessen, aber eine Zeit lang ging das ganz gut. Genau. Aber wir waren halt auch immer viel in Italien und meine Schwester hatte auch mal so eine italienische Austauschschülerin da. Also kann einigermaßen verstehen. Ja.
Besser als nichts.
Ja. Also es ist auch grundsätzlich so, also auch auf Spanisch oder Französisch, wenn ich es lese, komme ich immer noch relativ gut zurecht und verstehe, worum es geht. Ich kann es halt nur wirklich irgendwie ganz, ganz schwer noch selber sprechen. Und Hörverstehen ist auch super schwierig. Also gerade Französisch, wenn jemand schnell Französisch spricht, bin ich komplett raus. Also, aber das war schon auch in der Zeit, wo ich es aktiv gelernt habe, schon schwierig. Weil es einfach so, ne, wenn dann jemand vielleicht noch einen Dialekt spricht oder so, ist man dann da raus. Was war dein Berufswunsch in deiner Jugend?
Oh, ich hatte einige.
Ja?
Ja, also ganz früher wollte ich unbedingt Tierärztin werden, weil ich die kranke Katze meiner Großeltern pflegen wollte und versorgen wollte. Und dann bin ich irgendwie in Richtung Architektur gelenkt.
Okay.
Und dann auch ein bisschen ins Technische. Und ja, so wirklich festgelegt habe ich mich eigentlich nie. Und als es dann soweit war und das Abi vor der Tür stand, da hatte ich dann irgendwie gar keinen Plan mehr. Wobei ich auch zwischendurch mal die Idee hatte, in den Justizvollzug zu gehen.
Aha.
Ja, das finde ich auch heute noch total interessant. Ich glaube, letztendlich war es aber die beste Entscheidung, dass ich da eine Absage bekommen habe. Ich war da tatsächlich mal zu einem Eignungstest und zu einem Vorstellungsgespräch. Aber ich glaube, damit wäre ich nicht glücklich geworden. Oder ich wäre einfach untergegangen, wer weiß.
Ja, aber es ist interessant, dass du auch nicht so einen festgelegten Wunsch hattest. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so zwei Arten von Teenies. Die einen, die irgendwie schon so ganz früh den Plan haben und den voll verfolgen. Und dann die anderen, die irgendwie so...
Zu wem gehörst du?
Ja, irgendwie war bei mir war es im Prinzip so ein bisschen dazwischen. Ich wollte immer Schriftstellerin werden. Ja. Und war mir aber immer irgendwie schon bewusst darüber, dass das halt so brotlose Kunst ist und dass da einem halt auch nichts geschenkt wird und man nicht weiß, ob es klappt und so. Und das haben meine Eltern mir dann natürlich auch immer gesagt, so, ja, es ist schön, dass du schreibst, aber man weiß halt einfach nicht, ob es klappt. Dann war es bei mir tatsächlich auch so, dass ich, als ich Abi gemacht habe, dann irgendwie auch erstmal so gar keinen Plan hatte. Und dann habe ich ja irgendwie auch erstmal Jura studiert, was dann nicht das Richtige war und so. Mhm. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass ich in meiner Jugend immer als Ziel hatte, dass ich ein Buch veröffentliche, noch bevor ich 18 bin. Jetzt bin ich 29 und bis jetzt ist nichts passiert. Aber das war mein Ziel und ich habe dann auch irgendwie ein Buch in Anführungszeichen auch geschrieben, was irgendwie sehr, sehr lang geworden ist. Und meine Schwester, die damals schon als freie Mitarbeiterin so nebenbei bei einer Zeitung gearbeitet hat und irgendwie über ein Praktikum da rangekommen war, weil sie nämlich jemand war, der ganz klar einen Berufswunsch hatte. Sie wollte immer schon Journalistin werden und hat es sehr früh schon angefangen zu verfolgen. Und sie hat dann damals irgendwie das mal so gedreht, dass es dann mal einen Artikel über mich gab. Oh. Weil ich dieses Buch geschrieben habe, wo es halt auch irgendwie um jemanden ging, der in Mönchengladbach gelebt hat. Und dann war das so Lokalzeitung, hat das dann einmal so aufgegriffen. Ja, da war ich dann irgendwie einmal für so einen kleinen Artikel auch mit einem Foto tatsächlich in der Zeitung. Und ja, das Buch ist, ich glaube, es ist tatsächlich auch irgendwann mal fertig geworden, aber natürlich weit entfernt von Veröffentlichung. Und man merkt dem Ganzen natürlich auch an, dass ich das so mit 14, 15 geschrieben habe. Also wenn ich das jetzt nochmal lese, ist es auch eher so Fremdschämgefühl sich selbst gegenüber. Aber da war ich auf jeden Fall noch disziplinierter, was das Schreiben anging, als jetzt. Also da habe ich es einfach noch mehr gemacht in der Jugend. Also es war dann auch so, wenn ich vorm Computer saß, habe ich nicht immer nur bei ICQ gechattet, sondern auch viel geschrieben. Und, ja, aber irgendwie war mir halt schon immer klar, dass das jetzt dann doch irgendwie ja nicht die Zukunft sein kann oder dass ich mich darauf nicht festlegen darf, weil am Ende klappt es nicht. Und dann, ja, aber so wie es jetzt ist, ist es auch okay.
Ja. Sonst hätten wir uns gar nicht kennengelernt.
Stimmt, genau. Dann würden wir jetzt bestimmt nicht hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen.
Ja.
Das ist wahr. Ich habe noch ein paar weitere Stichworte hier. Du hattest von einmal kurz im Zusammenhang mit, ich glaube, es war im Zusammenhang mit Walkman und so, das Stichwort Taschengeld fallen lassen.
Ja.
Wie war das bei dir? Hast du viel Taschengeld gekriegt und was musstest du alles davon bezahlen?
Das ist eine gute Frage. So genau kann ich mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich habe im Monat einen 20er bekommen. Mhm. Und was ich dafür alles tun musste, ach nein, was ich davon selber bezahlen musste. Also tun musste ich dafür übrigens immer Geschirr abtrocknen, weil wir sehr lange keinen Geschirrspüler hatten und meine Mama immer abgewaschen hat und ich abtrocknen musste. Und ich habe es fürchterlich gehasst.
Ja.
Also im Prinzip habe ich alles das, was ich so fürs Alltägliche brauchte, von meinen Eltern bekommen. Und Taschengeld war für mich eigentlich immer wirklich für mich. Ne? Also davon habe ich mir meine Zeitschriften gekauft oder meine Eminem-Poster. Eigentlich konnte ich es für mich selber ausgeben.
Okay. Ja, bei mir war es so, dass, also ich erinnere mich nicht mehr an die Beträge, weil das auch immer so ein bisschen gestaffelt war. Da gab es immer, irgendwie alle paar Jahre gab es ein bisschen mehr. Ich weiß nur noch, dass meine Eltern meiner Schwester und mir immer genau gleich viel Taschengeld gegeben haben, obwohl sie ja älter ist als ich. Also das war einfach irgendwie immer starker Gerechtigkeitssinn, der da sich durchgesetzt hat. Und ich weiß noch, dass es so war, dass wir irgendwann dann mal deutlich mehr bekommen haben, davon dann aber auch tatsächlich unsere Klamotten selber kaufen sollten.
Okay.
Also wenn wir mal wirklich irgendwie dringend was brauchten, so ein neues Paar Schuhe oder so, weil irgendwie was kaputt gegangen ist oder so, dann haben das schon auch noch unsere Eltern bezahlt, aber alles, was wir so zusätzlich haben wollten. Ne? Also mein 100. Bandshirt, das musste ich dann von meinem eigenen Taschengeld bezahlen. Und ich glaube, ich habe immer vergleichsweise wenig bekommen. Ich hatte immer das Gefühl, dass meine Klassenkameraden und so halt immer mehr gekriegt haben.
Das Gefühl hatte ich aber auch.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber das hat sich, glaube ich, dann auch immer durch andere Sachen ausgeglichen. Also ich weiß nicht, dass wir immer, wenn wir im Urlaub waren mit unseren Eltern, haben wir auch immer so ein Urlaubsgeld, also so ein extra Urlaubstaschengeld quasi nochmal bekommen, was dann wahrscheinlich andere nicht hatten oder so. Also wahrscheinlich war es jetzt im Schnitt gar nicht unbedingt so viel weniger, aber man denkt ja immer, dass man ungerecht behandelt wird als Teenie. Ich habe sehr viel von diesem Geld in CDs investiert. Das war dann irgendwie so mein Ding. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab früher bei Saturn, ich weiß, vielleicht gibt es die sogar heute noch, diese Stationen, an denen man in so eine CD mal reinhören kann. Und da habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, verschiedenste CDs, die ich gern gehabt hätte, mir mal anzuhören und zu entscheiden, welche denn jetzt mein Geld am ehesten wert ist.
Ja.
Weil man hatte ja nicht so viel Geld und dann musste man sehr genau entscheiden, worin man das investiert. Dafür ist bei mir viel draufgegangen. Klamotten ja auch zum Teil. Wobei wir eigentlich sehr früh schon immer so von unseren Eltern gelernt haben, dass Markenklamotten nicht so wichtig sind. Kann mich nur daran erinnern, dass ich dann irgendwann mal mein ganzes Geld zusammengespart habe, um mir Vans zu kaufen, weil ich da unbedingt die Originalschuhe haben wollte. Das war mir dann total wichtig. Und genau, aber es war schon auf jeden Fall so, dass man damit immer haushalten musste, so mit dem Geld. Und alles, was ein bisschen teurer war, gab es dann halt irgendwie zum Geburtstag oder so.
Ja.
Und meine Eltern waren auch ganz gut darin, sich noch so andere Sachen auszudenken, mit denen wir uns Geld verdienen konnten. Ich habe in dem Podcast mit meiner Schwester, habe ich das schon mal erwähnt, dass wir fürs Tagebuchschreiben bezahlt wurden. Es gab bei uns auch die interessante Regelung, dass wir den Rasen mähen mussten. Also das mussten wir machen. Wir mussten immer gucken, dass der gemäht war und uns da irgendwie absprechen, wer von uns das macht. Aber derjenige, der es gemacht hat, hat auch immer Geld dafür gekriegt. Also das war so, wir konnten nicht sagen, wir verzichten freiwillig auf das Geld und mäht den Rasen selber. Nein, wir mussten das machen. Aber es gab Geld dafür. Man muss dazu sagen, der Garten meiner Eltern ist nicht wahnsinnig groß. Also das war keine Riesensache. Aber wir mussten das immer mit so einem Handrasenmäher machen.
Oh.
Weil mein Vater immer Angst hatte, dass wir mit dem Elektrorasenmäher irgendwie über das Kabel fahren oder so. Und ja, es war auch auf jeden Fall machbar mit dem Handrasenmäher, weil es eben nicht so die große Rasenfläche war. Aber man war schon so eine halbe Stunde bis Stunde auf jeden Fall beschäftigt und dann an so einem heißen Sommertag. Also das war dann wie eine Sporteinheit. Da musste man auf jeden Fall unter die Dusche danach. Und dafür gab es dann irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Euro oder was, so irgendwie in die Richtung. Und dann haben wir Fenster geputzt, auch irgendwie gegen Geld und sowas noch. Also es gab immer die Möglichkeit, sich hier und da irgendwie auch was dazu zu verdienen, wenn man irgendwie was Besonderes wollte. Also ich glaube, da sind Eltern zum Teil ganz findig.
Ja, was ich total cool finde übrigens. Also wir sind irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Mir kam auch wohl zugute, dass wir gar keine Rasenfläche zu Hause haben. ich hatte einfach auf nichts Bock und ich glaube, meine Mama hätte mir anbieten können, was sie wollte. Die hätte sagen können, ja, hier kriegst du einen Zehner, wenn du den ganzen Tag heute dies und das und jenes machst. Aber nee, ich glaube, ich war einfach zu faul und habe aufs Geld gepfiffen.
Ja, also beim Rasenmähen, da hatten wir auch wirklich irgendwie so gar keinen Bock drauf. Aber das war eben ganz klar, dass da gab es kein Diskutieren irgendwie. Also da haben wir uns dann aber irgendwie einigermaßen fair abgewechselt. Und als meine Schwester dann ausgezogen war, hat mein Vater das dann auch öfter selber gemacht, weil sonst hätte ich das ja immer alleine machen müssen. Aber ja, finde ich auch interessant, so wie man, was man so für unterschiedliche Modelle wählen kann. Um halt auch irgendwie dem Kind beizubringen, dass man für Geld auch was tun muss.
Ja, klar.
Es gab aber auch so ein paar Sachen im Haushalt, die ich halt so machen musste. Also wir hatten jeder irgendwie so eine Aufgabe, die so fest war, wo man dann auch, das konnte man auch nicht tauschen und da gab es auch kein Geld für, das musste man einfach machen. Aber auch das ist natürlich ja eigentlich richtig, weil irgendwann hat man seinen eigenen Haushalt und muss alles machen.
Klar.
Ich habe hier noch das Wort Jugendsprache aufgeschrieben, weil ich mich so ein bisschen gefragt habe, ob es noch so Begriffe gibt aus unserer Jugend, die man heute nicht mehr benutzt?
Ja.
Ja, fällt dir sofort was ein?
Ja, HDGDL.
Ja, stimmt.
Damit hat man ja förmlich um sich geworfen.
Ja, stimmt. Das war diese Abkürzungen, glaube ich, die haben so ein abgenommen, seit man nicht mehr bezahlen muss für Nachrichten.
Das kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt.
Ja, aber also ich kann mich noch dran erinnern, dass hier besagter Ex-Freund, den ich vorhin schon erwähnt habe, der ist kurz nachdem wir zusammengekommen sind, ist er in die Schweiz gezogen. Und damals war ja im Prinzip, also unterwegs war das Handy, also SMS, ja die einzige Kommunikationsmöglichkeit. Also zu Hause am PC hatte man dann natürlich auch ICQ und alles Mögliche. Aber wenn wir unterwegs waren, konnten wir uns nur SMS schreiben. Und die waren ja so wahnsinnig teuer ins Ausland.
Ja.
Also ich glaube, ich habe damals dann irgendwie immer pro SMS irgendwie so zwischen 50 und 80 Cent oder so bezahlt, die dann in die Schweiz gingen.
Ui.
Und dafür ist dann auch in der Zeit sehr viel Geld, sehr viel von meinem Taschengeld draufgegangen.
Ja.
Und da musste man sich dann natürlich immer sehr kurz fassen. Und dann ist sowas wie HDGDL, ILD natürlich sehr praktisch, ja.
Da fällt mir auch so ein, dass wir uns immer Briefchen geschrieben haben und die ganz fancy gefaltet haben.
Ja.
War das bei euch auch so?
Ja, Briefchen schreiben, ja, aber fancy falten. Aber für sowas habe ich auch einfach kein Talent. Vielleicht
ist es daran. Also dann ganz verwirrt zusammengeknörkelt und die eine Ecke in irgendeine andere und so. Und dann immer schön bunt ausgemalt mit vielen bunten Filzstiften. Und dann hat man sich jedes Wehwehchen berichtet und
ja. Ja,
immer drunter geschrieben, ILD, HDGDL. Ja.
Ja. Ja, ich hatte tatsächlich mit vielen meiner Freundinnen so ein Buch.
Ach.
Gab's das bei euch auch?
Nee.
Wir haben das irgendwann, ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber irgendwie fing das dann so an, dass man dann immer so ein leeres Notizbuch genommen hat und dann hat man sich da drin Briefe hin und her geschrieben.
Ja.
Gab's halt zu zweit, aber durchaus auch mit größeren Gruppen von Freundinnen, wo es dann immer so ein bisschen schwierig wurde, weil einer dann immer die Briefe von 5 Leuten noch beantworten musste.
Mhm.
Und dann gab es so festgelegte Reihenfolgen, irgendwie erst kriegt sie das, dann kriegt sie das, dann kriegt sie das. Und lustigerweise hatte ich sowas auch mit meiner Schwester, was irgendwie total bescheuert war, weil wir uns ja die ganze Zeit gesehen haben. Aber wir hatten irgendwie beide so Spaß an diesen Briefe schreiben. Vor ein paar Monaten hat meine Schwester so ein paar Sachen bei meinen Eltern aus dem Haus abgeholt, die sie noch so dazwischen gelagert hatte, so Sachen aus der Jugend. Und jetzt, wo sie ein eigenes Haus und viel Platz hat, haben meine Eltern dann gesagt, jetzt hol den Kram mal ab. Und in einem dieser Kartons befanden sich dann auch noch unsere alten Briefbücher.
Ui.
Und dann kann ich mich noch dran erinnern, dass wir an einem Abend irgendwie zusammen in ihrer Küche saßen und uns diese alten Briefbücher gegenseitig vorgelesen haben. Und es war unglaublich lustig. Also richtig schlimm, so weißt du, die erste Verliebtheit.
Oh, und, ja.
Das war dann so eine Phase, da war ich so 11 und sie so 13 und sie war ständig, also gefühlt jede Woche in einen anderen verliebt und ich war noch so in der Phase, wo ich mich so gerade eben noch nicht selber für Jungs interessiert habe.
Mhm.
Und dann hat sie mir irgendwie immer ihr Leid geklagt und ich sollte ihr dann irgendeinen Ratschlag geben, den ich natürlich in meiner alten Lebenserfahrung mit 11 Jahren wunderbar geben konnte. Und ja, wir haben uns zwar sehr für uns selber fremdgeschämt, aber es war ein unglaublich lustiger Abend, sich das irgendwie Ewigkeiten später nochmal durchzulesen.
Ja.
Und das Lustigste war, dass wir in diesen Briefbüchern immer so Spitznamen benutzt haben für andere Leute. Also wir hatten so quasi so Codenamen für die Leute, über die wir geschrieben haben. Also für unsere Freundinnen, aber natürlich auch für unseren Schwarm und für Lehrer und für alle möglichen. Weil wir irgendwie die Idee hatten, wir müssen das anonym halten, waren dann aber so intelligent, hinten in das Buch ein Glossar all dieser Spitznamen anzulegen. So, dass wir jetzt dann auch später, als wir das jetzt nochmal gelesen haben, haben wir uns dann auch diese Spitznamen nochmal angeguckt und die waren zum Teil halt wirklich richtig fies.
Oh je.
Also wir waren wirklich fies. Wir haben auch zum Teil sogar Freundinnen von uns mit wirklich fiesen Sachen betitelt.
Oh.
Also ich will das jetzt gar nicht wiedergeben, was das zum Teil war, aber wir waren beide so ein bisschen erschrocken darüber, dass wir damals so gar kein Problem damit hatten.
Ich habe meine Briefe einfach in so Mappen gesammelt. In so, kennst du die noch? Das waren so durchsichtige Mappen, die mit so einem Druckknopf verschließbar waren. Genau, da habe ich die drin gesammelt. Und ich hatte fast ich habe dann auch ganz ordentlich Trennblätter erstellt mit Namen, von wem die sind. Und ich weiß gar nicht, wie viele Mappen. Ich hatte bestimmt 5, 6, 7.
Ach, cool.
Ja.
Existieren die noch?
Nein, ich glaube nicht. So ein bisschen ärgerlich ist das natürlich schon, ne? Oder ja, schade. Aber ich hatte die eine Zeit lang, ich glaube, auf dem Boden verbannt, also auf den Dachboden. Und als ich die dann mal wieder in der Hand hatte, da war mir das, glaube ich, alles irgendwie zu doof.
Ja, ich habe auch mal ein altes Tagebuch von mir weggeschmissen, weil das irgendwie so peinlich war, dass ich das nicht ertragen konnte. Also das bereue ich heute auch wieder.
Ja.
Ich glaube, das war so mit 20 oder so. Da habe ich auch bei meinen Eltern im Haus mein Zimmer quasi leer geräumt, weil die das dann in ein Arbeitszimmer umgewandelt haben. Und da bin ich dann auch durch solche alten Sachen nochmal durch. Und das war irgendwie eins, das war mir so unangenehm vor mir selbst, dass ich das weggeschmissen habe. Würde ich heute jetzt, glaube ich, auch nicht mehr machen. Aber damals fand ich das irgendwie ganz schlimm. Und ja, das existiert jetzt leider nicht mehr. Aber ist es dir mal passiert, dass irgendwie so ein super peinlicher Brief von dir an eine Freundin oder umgekehrt vom Lehrer vorgelesen wurde?
Nein, zum Glück nicht.
Ja, mir zum Glück auch nicht. Aber da gab es so einige Situationen bei uns in der Klasse, wo da was vorgelesen wurde.
Oh je.
Ist auch eigentlich unmöglich. Also ich weiß nicht, wie man als Lehrer auf so eine Idee kommt, dass das irgendwie in Ordnung wäre. Ich weiß noch, ich hatte ein Mädchen bei mir in der Klasse, die war auch schon, ich glaube, ein oder zweimal sitzen geblieben. Also die war ein bisschen älter als wir anderen. Und das war dann noch so auch irgendwie so 5., 6. Klasse, wo die meisten von uns noch nicht so richtig in der Pubertät waren, sie aber natürlich total. Und dann war das irgendwie auch so ein Briefchen, wo es dann irgendwie um ihren Freund ging und so. Und das wurde dann vorgelesen. Und das war für sie ganz, ganz furchtbar und natürlich alle am Lachen. Und deshalb hatte ich auch immer Angst. Und vielleicht war das auch mit ein Grund für diese Bücher, weil das vielleicht dann nicht so auffällig ist wie so ein Zettelchen, das du so weitergibst. Ne? Da muss man sich dann schon, also der Lehrer kann ja nicht das ganze Buch vorlesen. Ist aber zum Glück nie passiert.
Also bei uns war es ein bisschen auffällig, weil wir die Briefe immer während des Unterrichts geschrieben haben. Also überwiegend. Und ein Mitschüler, der hatte die besten Filzstifte. Und eine Freundin, wobei ich die auch nie eigentlich wirklich als Freundin bezeichnet hätte und habe, aber irgendwie, weiß ich nicht, man kam irgendwie miteinander klar. Die hatte sich die Stifte mal ausgeliehen. Und dann hatte ich mir die Stifte mal ausgeliehen. Und dann fingen wir uns plötzlich an, um diese Stifte zu kloppen. Die beide ja nicht uns gehörten. Das war total doof. Naja. Und da wurden wir dann auch das eine oder andere Mal ermahnt.
Ja, solche Situationen gab es bei uns auf jeden Fall auch. Dass man irgendwie im Unterricht halt mit allem beschäftigt war, nur nicht mit dem Unterrichtsstoff. Also ich kann mich noch dran erinnern, dass im Französischunterricht saß hier dieser Kumpel von mir aus der Theater AG, der saß mir so gegenüber. Und wir haben immer so mit so Handzeichen und so nonverbal kommuniziert. Und hatten dann irgendwann mal uns so einen Spaß draus gemacht, immer so einen Stift so zwischen Oberlippe und Nase so einen Stift einzuklemmen. Und dann zu gucken, wer das länger halten kann. Und irgendwann haben wir dann auch noch angefangen, das so zwischen die Unterlippe und das Kinn auch noch einzuklemmen, was halt noch schwerer zu halten ist. Und irgendwann fiel dann immer einem der Stift runter und wir mussten lachen und so. Also das war auch so unnötige Aktionen. Und wir waren halt ein sehr kleiner Französischkurs damals. Also es fiel halt auch total auf, glaube ich. Aber solche Sachen, ja, das macht man halt, wenn's langweilig ist im Unterricht.
Bei uns zum Beginn des Schuljahres, da konnte man sich ja immer noch aussuchen, wo man mit wem sitzen möchte.
Ja.
Und bei uns gab's immer 3 Reihen mit Tischbänken und 2er Plätze halt. Und ich wollte immer mit einer bestimmten Person zusammensitzen, das war eine Freundin, die mit den coolen Baggy-Pants übrigens. Und wir saßen immer ganz hinten am ersten Tag, das hat vielleicht auch noch die erste Woche funktioniert, und dann war sie immer diejenige, die sich nach ganz vorne an den Lehrertisch setzen musste, weil es dann hieß, ihr beiden funktioniert nicht zusammen, ihr seid hier die Klassenclowns. Also wir waren tatsächlich immer so diejenigen, die wirklich nur Müll im Kopf hatten und die Klasse und den Lehrer unterhielten.
Ja, bei uns war das auch immer so, dass die Sitzordnung, ja, das war dann, man durfte sich das aussuchen, aber dann irgendwie auch wieder nicht so richtig, so je nach Lehrer.
Ja.
Und ich weiß noch, dass irgendwann wurde einer neben mich gesetzt, der hätte nicht, also wir hätten nicht unterschiedlicher sein können.
Okay.
Das war, ich war die Jüngste in meiner Klasse und er war mit Abstand der Älteste, weil der auch irgendwie zweimal sitzen geblieben war. Und er war so ein richtig cooler Hip-Hop-Basketball-Typ. Der hatte wirklich immer die weitesten Baggy-Pants an, die man sich vorstellen kann. Und immer so Basketball-Trikots dazu und immer so eine Kappe. Und es war der war so ein betont cooler Typ, der auch immer irgendwie nicht so richtig Bock auf Schule hatte und so und halt auch ja, der hatte, dann hatte auch irgendwie eine Freundin, die bei uns in der Parallelklasse war und so. Und das war, also der war wirklich das Gegenteil von mir. Und ich weiß so, dass der neben mich gesetzt wurde, irgendwie auch, weil er, glaube ich, von seinen Kumpels weggesetzt werden sollte oder so. Hm. Und ich saß neben einer Freundin, die auch, ja, die so ähnlich war wie ich, auch immer gut in der Schule und ganz vernünftig und so. Und irgendwie hat unsere Lehrerin sich wohl gedacht, den setzen wir jetzt da mal hin. Und ich hatte halt am Anfang überhaupt keinen Bock auf den.
Ja.
Weil ich gedacht habe, so, boah, ne, ich konnte den halt überhaupt nicht ab. Und irgendwie haben wir uns dann aber total gut verstanden. Und dann waren wir waren so ein ganz komisches Duo irgendwie. Wir waren dann irgendwie, sind irgendwie Freunde geworden und waren irgendwie eine ganz komische Kombination. Also im Prinzip ist der Plan der Lehrerin so ein bisschen aufgegangen,
ja,
dass er dadurch so ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber ich glaube, sie hatte nicht bedacht, dass ich mich dann natürlich auch so ein bisschen mitreißen lasse.
Hm.
Wir haben uns dann irgendwo in der Mitte getroffen quasi. Und der saß aber, glaube ich, bestimmt 2 Schuljahre oder so neben mir. Und das hat irgendwie immer total gut funktioniert. Und auf der anderen Seite halt immer diese Freundin, die dann irgendwie noch ein bisschen ruhiger war als wir und noch ein bisschen strebsamer. Und das war irgendwie für mich, glaube ich, gar nicht schlecht, diese Kombination aus diesen beiden Welten.
Ja, ja. Also ich musste letztendlich eigentlich immer allein sitzen.
Ja.
Ja.
Ja, können wir, also ich meine, ich kenne dich ja. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass du auf jeden Fall Spaß haben kannst mit anderen Leuten im Unterricht. Aber du bist auch schon auch ein vernünftiger Mensch.
Ja, möchte ich eigentlich auch meinen.
Meinst du, das war der Einfluss von deiner Freundin?
Ich glaube, wir haben uns da gegenseitig beeinflusst. Also ich habe mich ja jetzt seitdem nicht großartig verändert, so in den Grundzügen. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich war schon immer relativ humorvoll.
Ja,
und,
das glaube ich.
Vieles kam auch oft durch Schadenfreude. Ich bin leider sehr schadenfroh und in der Schule gab es natürlich auch viele Situationen, in denen ich das irgendwie hab raushängen lassen und in denen mich die Schadenfreude dann eingeholt hat.
Ja.
Ja, und wenn man sich dann halt gegenseitig irgendwie so anheizt, ne, oder jetzt auch wie bei euch, ne, mit Bleistiften irgendwie in die Lippe quetschen, ja, sowas haben wir natürlich auch gemacht, ne? Also da fällt einem schon ganz schön viel Blödsinn ein.
Ja, ja, wenn man einmal sowas gefunden hat, dann ist das auch das Lustigste auf der Welt für eine Stunde oder so und kein Außenstehender kann es verstehen. Genau.
Genau.
Hast du mal irgendwie richtig Mist gebaut? Irgendwas, wo es richtig Ärger für gab? Also jetzt nicht nur unbedingt in der Schule, sondern so allgemein?
So richtig schlimm eigentlich nicht. Jedenfalls habe ich das nicht so empfunden. Es gab mal eine Situation, das war kurz nachdem ich meinen ersten Freund kennengelernt habe, der nachts mit 2 seiner Freunde vor meiner Haustür stand. Also wir haben ein Haus und davor ist eine Parkfläche und ich habe zur Straße raus mein Zimmer gehabt.
Ja.
Und ja, irgendwie haben wir uns dann für mitten in der Nacht verabredet und die 3 Jungs standen unten dann auf dem Parkplatz und ich saß oben in meinem Fenster und haben halt dann eben über die Distanz gequatscht. Bis es dann so gegen 4 Uhr kam dann auf einmal ein Auto vorgefahren und das war mein Cousin. Und ich war ganz verwirrt, weil ich nicht wusste, dass er mit meinem Vater zur Jagd verabredet war.
Mhm.
Und bin dann ins Schlafzimmer meiner Eltern und hab die geweckt und hab gesagt, ja, Marco ist da. Ne? Und ja, mein Papa ist dann noch aufgestanden, hat sich nichts weiter dabei gedacht. Ne? Die Jungs sind in der Zwischenzeit abgedüst und am Tag sprach meine Mama mich dann an. Du sag mal, Marco hat erzählt, erstens standen da 3 Jungs vor deiner Tür, also vor unserer Tür. Mhm. Und zweitens, warum warst du eigentlich angezogen, als du uns geweckt hast und nicht im Schlafzeug um diese Uhrzeit?
Oh, okay.
Ja, und dann kam ich natürlich etwas in Erklärungsnot. Und sagte natürlich, ja, wenn du da 3 Typen vorm Haus rumlungern, ist das jetzt nicht so toll, ne?
Ja.
Aber das war jetzt nichts Gravierendes. Also ich glaube, was meine Eltern schlimmer fanden, war, als ich mit meinem auch ersten Freund und mit meiner damaligen besten Freundin und meinem besten Freund ins Kino gefahren bin, nach Magdeburg in die Landeshauptstadt. Das war ungefähr ist ungefähr 40 Minuten von zu Hause entfernt. Und wir sind mit dem Taxi dahin gefahren. Mein erster Freund, der hat damals schon gearbeitet und Geld verdient und der hat das dann eben bezahlt. Das Taxi hatten wir dann auch auf dem Rückweg und sind dann irgendwie um 1 Uhr nachts wieder im Nachbarort angekommen und ich musste ja irgendwie nach Hause. Ich hatte kein Fahrrad dabei und fürs Taxi hat es dann irgendwie auch nicht mehr gereicht. Und ich musste dann meine Eltern anrufen und sagen, ja, könnt ihr mich vielleicht abholen? Und dann sind die wutentbrannt davor gefahren, haben mich einkassiert und dann gab es natürlich erstmal eine Schelte, ne? Was ich erstens mit 14 um diese Uhrzeit noch da mache und zweitens, warum ich nicht Bescheid gesagt habe, dass ich irgendwo hin möchte oder abgeholt werden muss, ne? Also jetzt von Magdeburg aus. Und dass ich überhaupt nicht Bescheid gesagt habe, dass ich so weit wegfahre. Meine Eltern waren aber auch immer so, dass sie gesagt haben, wenn du irgendwas brauchst, wenn du irgendwo hin möchtest, bevor du irgendwelche komischen Sachen drehst, dann sprich uns einfach an und frag uns, weil dann machen wir das auch, ne? Also die haben mir eigentlich nie großartig irgendwas verboten oder so. Ich hatte schon echt viel Freiraum. Nur hat man ja trotzdem irgendwie als Teenie Schiss, ne? Wenn du da jetzt gerade mal Bock hast, 40 Kilometer weiter weg ins Kino zu fahren, mitten in der Nacht gefühlt. Da traust du dich irgendwie doch dann nicht, deine Eltern zu fragen.
Ja, man rechnet dann eh mit einem Nein, ne?
Also, genau.
Ja,
aber sonst war ich eigentlich immer artig.
Ja, also es mit den Freiheiten war bei mir auch ähnlich, wobei es bei mir schon das klassische Ding so war, dass meine Schwester als die Ältere sich die Freiheiten so erkämpft hat und viel ausdiskutiert hat mit meinen Eltern. Und bei mir 2 Jahre später war es dann irgendwie schon selbstverständlich. Mhm. Oder ich durfte manche Dinge auch tatsächlich gleichzeitig mit ihr schon, obwohl ich jünger war. Wir haben aber auch immer viel zusammen gemacht. Also das muss man auch sagen. Ich war zum Beispiel auch das erste Konzert, auf dem ich war, da war ich, glaube ich, 14, da war sie da halt dabei mit 16. So. Also es waren oft so Sachen, wo meine Eltern dann gesagt haben, ja, wenn die das zusammen machen, dann darf die Jüngere das auch. Also muss man schon so sagen, dass sie da, glaube ich, manchmal so ein bisschen in der Rolle war, sich durchzusetzen. Und bei mir war es dann gar keine Diskussion mehr. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz fair, aber ich glaube irgendwie auch normal. So in dieser Alterskonstellation, weil wir uns auch immer gut, also wir haben uns immer sehr gut verstanden, meine Schwester und ich. Und deshalb verstehe ich auch, dass meine Eltern uns dann auch oft gleich behandelt haben. Bin halt auch mit 5 Jahren schon eingeschult worden. Also ich war halt auch einfach sowieso in meiner Klasse schon auch mit etwas Älteren immer zusammen und so. Und deshalb kann ich es schon nachvollziehen. Eine Sache, die mir einfällt, wo ich so ein bisschen Mist gebaut habe, war, das war auch am Rande einer Probe in der Theater-AG. Ich weiß gar nicht, ob es bei einer Aufführung war oder bei einer der letzten Proben. Auf jeden Fall haben wir da schon unsere Kostüme angezogen und das haben wir immer im Musikraum gemacht. Der war irgendwie so angrenzend an unsere Schulaula, da haben wir uns umgezogen. Und es war dann irgendwie so, dass ich da mit 2 oder 3 Freundinnen dann noch alleine drin war. Und irgendwie haben wir dann was an die, da war halt eine Tafel in dem Raum, wir haben irgendwas an die Tafel geschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Wahrscheinlich irgendwas, was wir lustig fanden.
Ja.
Und eine meiner Freundinnen kam dann auf die Idee, dass es doch lustig wäre, wenn wir diese Schrift jetzt mit Haarspray übersprühen würden.
Oh.
Damit das hält, damit man es nicht wegwischen kann auf der Tafel.
Ui.
Und ich hatte halt irgendwie, ne, man lässt sich dann so mitziehen. Wer jetzt von uns letztendlich tatsächlich dieses Haarspray in der Hand hatte, kann ich nicht mehr sagen. Ich vermute, diese Freundin, die das vorgeschlagen hat, aber wir hatten halt Haarspray da, weil wir halt zum Teil ja auch irgendwie unsere Frisuren machen mussten für diese Aufführung. Ja, und dann war es halt tatsächlich so, dass das halt wirklich überhaupt nicht mehr abging.
Ei.
Ich weiß noch, dass meine Mutter damals auch irgendwie einen Kollegen gefragt hat, der Chemielehrer ist, und der hat dann auch irgendwie mehr oder weniger bestätigt, dass man da im Prinzip die Tafel wegschmeißen kann.
Oh.
Ja, und dann gab es irgendwie auch Gespräche und dann war es natürlich irgendwie so, dass diese Freundin dann das alles abgestritten hat und meine Eltern haben aber irgendwie von Anfang an gesagt, unsere Tochter macht sowas nicht. Die macht das höchstens, wenn sie sich irgendwie anstiften lässt von jemand anders. Also die wussten von Anfang an, dass ich da jetzt nicht die federführende Kraft war, aber ich war halt dran beteiligt und irgendwie ging es dann, glaube ich, darum, dass da halt die Tafel ersetzt werden sollte und über die Haftpflichtversicherung und irgendwie so. Und da habe ich dann auch ein bisschen Ärger gekriegt, wobei, glaube ich, meine Eltern sich mehr darüber aufgeregt haben, wie die Schule das gehandhabt hat und wie die anderen Eltern sich benommen haben zum Teil. Aber das war so das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, wo ich sagen würde, so, das war jetzt mal so eine Aktion, die nicht so cool war. Aber es ist ja, also es ist wahrscheinlich auch vergleichsweise harmlos noch im Vergleich zu dem, was andere Leute so machen.
Ja.
Aber das fiel mir vorhin im Zusammenhang mit Theater AG auch nochmal ein, dass da am Rande halt auch solche Sachen liefen.
Hattest du eigentlich oft Diskussionen mit den Lehrern?
Ja.
Das kann ich mir nämlich gut vorstellen.
Ja, ich bin ja so ein, so ein kritischer Geist. Ja, also kam wahrscheinlich sehr auf die Lehrer an. Ich kann mich an eine Sache erinnern, dass ich ich hatte einen Mathelehrer so in der 7., 8. Klasse. Der war auch ganz furchtbar und bei dem war ich auch richtig schlecht. Und der hat in der gleichen Zeit auch die Klasse meiner Schwester unterrichtet. Mhm. Meine Schwester war auch nicht gut in Mathe und irgendwie hat er dann mal bei uns im Unterricht erzählt, dass meine Schwester in der letzten Mathearbeit eine 5 geschrieben hat. Und dann habe ich mich total darüber aufgeregt und habe gesagt, dass das hier keinen was angeht.
Ja.
Und mit dem gleichen Lehrer hatte ich auch noch mal eine Diskussion, weil wir irgendwie mal in einer Klassenarbeit so viele schlechte Noten hatten, dass wir die hätten nachschreiben müssen.
Hm.
Und er hatte da aber irgendwie keinen Bock drauf. Und dann hat er irgendwie, sollte es ein Gespräch geben zwischen uns, zwischen ihm und seinem Klassenlehrer. Und dann habe ich darauf bestanden, dass einer von uns irgendwie Klassensprecher oder sonst irgendwie jemand aus der Klasse dabei ist bei dem Gespräch, weil ich einfach wissen wollte, was sie da jetzt wirklich besprechen und dass er sich da nicht irgendwie blöd rausredet, weil ich hatte selber auch eine schlechte Note in dieser Mathearbeit und wollte einfach eine zweite Chance. Und da habe ich mich dann eingesetzt. Also solche Sachen gab es schon. Und mit Sportlehrern habe ich auch immer diskutiert, weil ich einfach mich geweigert habe. das war auch immer ein großes Thema, aber es gab, glaube ich, auch viele Lehrer, mit denen ich gut klargekommen bin. Also so in den Fächern, in denen ich gut war und in denen, die mich auch irgendwie gefördert haben, sage ich mal, war das alles sehr harmonisch. Aber wenn ich mich irgendwie ungerecht behandelt gefühlt habe, dann habe ich auch was gesagt, ja.
Ja.
Aber du doch bestimmt auch,
ja.
So wie ich dich kenne.
Ja, in der Tat. Es gab ziemlich viele Lehrer, mit denen ich regelmäßig aneinander geraten bin, wegen allem möglichen Kram. Meistens wollten sie mir dann eins über den Deckel ziehen, was völlig ungerechtfertigt war. Und dann habe ich mich natürlich zur Wehr gesetzt.
Mhm.
Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Da hatten wir Astronomie oder Astronomie. Das war aber nur in einer Klassenstufe, in der 10 war das. Und wir kamen in den Klassenraum rein und vorher war unsere Parallelklasse drin mit einer Lehrerin, die ich gar nicht hatte. Ich glaube, zum Physikunterricht. Und der ganze Tisch war, also mein Tisch war komplett vollgekritzelt und ich wusste, dass das vorher noch nicht so war und dass das jetzt eigentlich nur aus der vorherigen Unterrichtsstunde sein konnte.
Ja.
Und die Lehrerin war noch da und ich habe sie dann angesprochen und sie hat dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was da gesagt wurde, auf jeden Fall habe ich nur dann gemeint, ja, sorry, aber hätte man jetzt sehen können, dass da jemand quer über den Tisch kritzelt, ne? Weil wirklich, der Tisch war von, also diagonal komplett beschmiert. Und sie meinte dann nur so, was bist du denn für eine Arrogante? Und ich dachte mir so, hä, okay. Weil ich gesagt habe, ja, hier hat jemand über den Tisch gekritzelt. Ja, okay. Ich habe es dann so hingenommen und hatte zum Glück nie Unterricht bei ihr. Aber ja, auch solche kurzen, völlig unnötigen Diskussionen musste ich leider führen. Und ich musste auch irgendwie ständig mit den Lehrern diskutieren, weil sie immer irgendwas an mir auszusetzen hatten, persönlich. Ne, also, ich meine, ich war schon immer eine Großklappe und habe mich aber auch gleichzeitig nicht immer nur für mich quasi eingesetzt, sondern auch für meine Mitschüler. Ich war sogar auch schon mal Klassensprecherin und immer wenn ich mitbekommen habe, da wird gerade irgendwie eine komische Nummer gedreht und irgendjemand wird hier zur Sau gemacht, obwohl ich das überhaupt nicht fair finde und nicht gerechtfertigt, dann habe ich auch meinen Mund aufgemacht. Also zum Beispiel gab es da auch eine Situation, das war in einer Englisch-Vorprüfung, meine ich. Da hatte ein guter Freund echt eine schlechte Note und ja, die unsere Lehrerin hat ihn dann da irgendwie richtig stramm stehen lassen und das hätte sich nicht gehört, ne? Also da vor der ganzen Klasse zu sagen, boah, wie schlecht bist du eigentlich? Das macht man nicht, ne? Also es ist ähnlich wie wie mit der aus deiner Klasse mit dem Brief, ne? Mhm. Und also ich bin viel für andere in die Bresche gesprungen und das Problem habe ich auch heute noch. Und einige Lehrer, die es gut mit mir meinten, genau auch wie meine Eltern, haben auch immer gesagt, pass lieber ein bisschen auf, halt dich lieber ein bisschen zurück, ne? Das fällt alles immer auf dich zurück.
Ja.
Aber ja, so wirklich draus gelernt habe ich auch nicht.
Ja, es ist halt auch schwer, wenn man so ist, ne? Also man kann das ist ja einfach ein Teil deines Charakters so. Und im Grunde ist es ja auch eine sehr ehrenwerte Sache, wenn du dich für andere einsetzt.
Oh, vielen Dank.
Ja, also
das so habe ich es noch nicht gesehen.
Bei mir wahrscheinlich ja, ich habe mich bestimmt auch mal für andere eingesetzt, aber nicht so oft. Also meistens, wenn ich mich auf Diskussionen eingelassen habe, war ich zumindest auch irgendwie mit betroffen.
Mhm.
Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich, dass meine Eltern zum Beispiel auch mal mir gesagt haben, dass sie es eigentlich gut finden, wenn ich mich zum Beispiel im Sportunterricht so ein bisschen verweigert habe. Mhm. Weil sie halt gesagt haben, also ich kann mich an eine Sache erinnern, das war in der 11. Klasse.
Mhm.
Da hatten wir Schwimmen im Sportunterricht.
Oh wow, Schwimmen hatten wir auch mal, stimmt.
Ja, also wir hatten das, glaube ich, in der 5. oder 6. Klasse schon mal, da war das auch okay.
Ja.
Aber dann in der 11 halt nochmal. Und ich finde, das ist halt so, da ist man so 15, 16.
Ja,
und das ist ja genau das Alter, wo man sich eigentlich wirklich nicht im Bikini vor der Klasse zeigen
ja,
will.
Ja, also, das stimmt.
Ja, und bei mir war es dann auch noch so, ich hatte zur 11. Klasse hin auf eine andere Schule gewechselt. Das heißt, die meisten kannte ich auch nicht wirklich gut.
Hm.
Und für mich war das einfach irgendwie ganz, ganz furchtbar, so diese Situation, irgendwie sich da so zeigen zu müssen. Und Sportunterricht mochte ich ja eh nicht. Und dann war das auch noch eine Lehrerin, die Schule, auf der ich Abi gemacht habe und auf der ich dann in der 11. Klasse auch schon war, ist die Schule, an der meine Mutter bis heute Lehrerin ist.
Hm.
Und deshalb kannte sie natürlich auch die anderen Lehrer. Und hatte mir schon vorher gesagt, so, ja, die Sportlehrerin, ich glaube, die ist nicht so dein Typ. So, ich glaube, das passt nicht so gut. War dann auch tatsächlich genau so. Also die war einfach überhaupt nicht mein Typ Mensch und auch überhaupt nicht die richtige Lehrerin für mich in diesem Fach, auf das ich ja überhaupt keinen Bock hatte. Und die war so eine, die halt wirklich alles immer benotet hat. Also wir haben für jede Kleinigkeit, die wir gemacht haben, haben wir Noten gekriegt.
Mhm.
Und da war es dann irgendwie so, wir sollten vom Dreier springen und wer das nicht macht, kriegt eine 6.
Wow.
Ja. Und ich hab bis heute ein Problem damit, mit dem Kopf unter Wasser zu sein. Also so tauchen und ins Wasser springen und so, wollte ich nie. Und schon gar nicht von so weit oben.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, ich mach das nicht. Sie war dann halt so eine, die dann halt immer so ankam und dann hat sie mich so in den Arm genommen und hat gesagt, ja, warum denn nicht? Du kannst es doch und so. Und das war einfach was, womit man mir in dem Alter überhaupt nicht kommen konnte. Also es war das Schlimmste, was man machen konnte, dann irgendwie zu versuchen, mir Mut zu machen. So, das fand ich ganz furchtbar.
Mhm.
Und ich habe dann gesagt, lass mich dazu nicht zwingen. Und da weiß ich noch, dass meine Mutter mir dann nachher mal gesagt hat, dass das natürlich eigentlich ja für meine Note blöd ist, aber dass es ja schon auch stark ist, so als neue Jüngste in der Klasse sich hinzustellen und zu sagen, egal was du mir hier androhst, ich mach das nicht.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, ich glaube, wenn das mein Kind wäre und das es machen würde, wäre ich auch eher stolz darauf, dass es sich so durchsetzt und sich nicht dafür schämt. Also natürlich war es mir auch peinlich vor den anderen, klar, aber ich wollte es halt einfach zum Verrecken nicht machen.
Mhm.
Und das, finde ich, ist dann schon auch irgendwie eine Leistung. Und genauso würde ich das bei dir auch sehen, wenn du halt gesagt hast, ich empfinde das hier gerade als ungerecht, auch wenn es nicht um mich selber geht. Und dann muss ich einfach meinen Mund aufmachen.
Ja.
Finde ich schon auch stark. So.
So.
Eigentlich irgendwie ein ganz schöner Abschluss, oder? Das wäre nochmal so. Weil Jugend ist ja immer viel verbunden mit so Sachen, die einem im Nachhinein irgendwie peinlich oder unangenehm sind. Und das jetzt einfach zu beenden mit Situationen, in denen wir stark waren als Teenies, das ist eine gute Sache.
Genau.
Sind auch tatsächlich fast alle meiner Stichpunkte irgendwie mal zur Sprache gekommen.
Sehr gut.
Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich noch über 100 andere Themen reden können und 100 andere Situationen noch erzählen können, aber
ja, das stimmt.
Wir wollen es ja auch nicht ausarten lassen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einige neue Sachen über dich erfahren, die ich noch nicht wusste.
Ja, ich auch über dich.
Und ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, das mit dir machen zu können.
Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann am Ende bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ankommt.
Ja, ich bin auch gespannt.
Vielleicht regen wir ein paar Leute dazu an, sich auch nochmal über die gute alte Jugendzeit auszutauschen.
Genau.
Gut, dann nochmal danke und ich sage es einfach mal tschüss.
Tschüssi.